Hallo, willkommen auf meiner Webseite. Mein Name ist Karin Feldbaum und ich möchte gerne ein paar Gedanken über gutes Leben mit dir teilen. Heute möchte ich dir von einem Grundgedanken der Logotherapie erzählen. Die Logotherapie ist eine sinnzentrierte Form der Psychotherapie und sie hat in meinen Augen ein sehr wunderbares Menschenbild. Es gibt verschiedene Ideen, wie der Mensch so konstruiert sein könnte. Sigmund Freud zum Beispiel spricht von dem Ich, dem Es und dem Über-Ich, um den Menschen und seine inneren Konflikte zu beschreiben. Das Es steht für den inneren Trieb und die Emotionen, das Über-Ich für die Normen und Regeln, die ich verinnerlicht habe und die mir einen sozialen Rahmen setzen. Und Aufgabe des Ichs ist es dann nun, die beiden in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Das heißt, nicht meinen Trieben und Gefühlen nachzugeben, wenn die Situation ein anderes Verhalten von mir erfordert, aber auch nicht stupide Normen und Regeln zu folgen, wenn sich etwas dagegen in mir regt. Ein gesundes Ich kann den Fokus auf einen der beiden anderen situativ sinnvoll setzen. Ich bitte zu entschuldigen, wenn dies nicht eine Beschreibung aus dem Lehrbuch ist, aber ich hoffe, dass es ausreicht, um einfach diese eine Seite zu beleuchten. Viktor Frankl, der Begründer oder Finder der Logotherapie, er selber sprach einmal davon, dass er die Logotherapie nicht erfunden, sondern gefunden hat. Viktor Frankl baute seine Psychologie darauf auf, dass der Mensch aus den Dimensionen Körper, Psyche und Geist besteht. Die Person des Menschen, seine Einzigartigkeit, sein Sein ist geistig. Körper und Psyche sind Ausdrucksmedium für den Geist. Der Mensch benötigt alle drei Dimensionen in dieser Welt, um zu handeln und sich auszudrücken. Erkrankt ein Mensch körperlich oder psychisch, verliert er dadurch eventuell die Möglichkeit, sich zu artikulieren oder normal, oder das, was man darunter versteht, zu reagieren. Der Geist kann in den Augen Frankls selbst nicht erkranken, im Gegensatz zu Körper und zur Seele. Der Geist, die Person, kann hinter ihrer Krankheit vielleicht einmal nicht mehr sichtbar sein. Aber, und das ist das zutiefst positive und menschenfreundliche an Frankls Weltbild, die geistige Person selbst behält hinter der Krankheit immer ihre volle Würde. Aus diesem Bild ergeben sich zwei Credos, die Frankl das psychiatrische Credo und das psychotherapeutische Credo nennt. Das erste Credo, das psychiatrische, ist in unserer heutigen Welt im Umgang miteinander von sehr großer Bedeutung. Glaube ich daran, dass der Mensch in seiner geistigen Person nicht erkranken kann, gehe ich anders mit ihm um im Fall von körperlichen und auch psychischen Krankheiten, als wenn ich ihn nur noch für einen leeren Körper halte oder für einen psychisch gestörten. Zu wissen, dass in jedem Falle die Person in ihrem Geist vor mir ist, auch wenn sie nicht mehr in der Lage ist, sich auszudrücken, zu handeln, fordert mich zu einem anderen würdevollen Umgang mit dem gesamten Menschen heraus. Das psychotherapeutische Credo blickt auf mich selbst als Person. Ich habe einen Körper, aber ich bin nicht mein Körper. Und ich habe Emotionen und Gefühle, aber ich bin nicht meine Emotionen und Gefühle. Das klingt erst einmal etwas abstrakt, beim näheren Hinsehen geht es aber sehr tief. Wenn ich nicht meine Emotionen bin, dann habe ich immer noch etwas zu sagen, wenn es darum geht, was diese Emotionen mit mir machen. Wenn ich nicht mein Körper bin, dann ist es zwar meine Aufgabe, ihn gesund zu halten, aber er ist nicht das Einzige, was mich ausmacht und definiert. Der Mensch ist in der Lage, sich selbst zu betrachten. Wie oft ärgern wir uns wahnsinnig über etwas oder über einen anderen? Manchmal hilft es schon, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, was mich eigentlich so ärgerlich macht im Moment. Ich gehe damit auf Distanz zu meinem Gefühl, dem Ärger, und ich schaue es mir an. In dem Moment bekomme ich wieder Luft zu denken. Wie schnell verfliegt der Ärger, wenn ich mir bewusst mache, was eigentlich gerade mit mir geschieht? Frankl selbst war im Konzentrationslager. Dort hat er einmal gesagt, dass er es nicht verhindern könne, dass man ihm alles nimmt und ihm all das Grausame antue. Aber was man ihm nie nehmen könne, sei seine Freiheit, selbst zu bestimmen, wie er darauf reagiert, was ihm angetan wird. Die Schmerzen und Qualen eines Konzentrationslagers sind nun Gott sei Dank weit weg von dem, was wir uns täglich gegenseitig antun und von dem, was wir uns selbst antun. Was für ein Geschenk ist diese Freiheit, dass wir immer selbst bestimmen können, wie wir auf Ärger, Streit und Enttäuschung reagieren. Frankl hat einmal so schön gesagt, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Und ich kann auch jeden Tag selber entscheiden, wer ich sein möchte. Treibt mich ein Kollege regelmäßig in den Wahnsinn oder kann ich ihn stehen lassen, weil ich eigentlich ein friedlicher Mensch bin und nicht mehr auf seine Provokation reagieren möchte? Vielleicht hören seine Provokationen ja dadurch sogar auf, weil er merkt, dass ich ja doch nicht so ein unangenehmer Typ bin und nicht immer so genervt zu sein scheine. War vielleicht sogar ich der Auslöser für seinen Missmut und der Teufelskreis ist jetzt durchbrochen? Grämen mich meine eigenen Fehler und lassen sie mich nachts wach liegen und grübeln, warum gerade mir das schon wieder passiert ist und warum ich nicht in der Lage war, es vorher zu sehen? Oder kann ich mich von dieser Enttäuschung in mir selbst befreien und auch mich stehen lassen als jemand, der nicht perfekt sein muss? Frankls Menschenbild ist für mich ein wertvoller Begleiter geworden im Leben. Auch mein Post zu den Bildern, die wir benötigen, um zu handeln, beruht auf diesem Menschenbild. Die Fähigkeit, sich von sich selbst zu distanzieren und sich für eine sinnvolle Reaktion entscheiden zu können, muss dem Menschen bewusst werden, um nicht trieb- oder normgesteuert zu handeln, sondern um das eigene Verhalten an die Situation lebensfreundlich anzupassen. Der Blick auf die Person im Geist des Menschen hat für mich einen neuen Zugang zum Gebot der Nächstenliebe geöffnet. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Für mich ist greifbarer geworden, wie diese Liebe aussehen kann. Ist es nicht viel einfacher, den anderen Menschen anzunehmen, wenn man in ihm entdeckt, dass seine Emotionen und Gefühle vielleicht gerade die Steuerung übernommen haben? Dass seine Reaktion im Moment vielleicht eher aus einem der drei Urinstinkte heraus entstanden ist, Angriff, Flucht oder Todstellen, als aus einer rationalen Entscheidung über gutes Miteinander? Weil er vielleicht kein lebensfreundlicheres Bild zur Verfügung hat im Moment? Kann ich seine Fehler nicht wohlwollend annehmen und ihm zugestehen, dass er nicht perfekt in meinem Maßstab sein muss? Spüre ich nicht die Würde eines Menschen auch im kranken Menschen, wenn ich mir vor Augen halte, dass seine Möglichkeit erkrankt ist, sich überhaupt auszudrücken, die Person selbst dabei aber immer noch vor mir ist in diesem Körper? Auch das Hirn ist nur ein Teil des Ausdrucksmediums unseres Geistes. Arbeitet es nicht mehr richtig und vergisst das Vergangenes, heißt es nicht, dass die Person selbst nicht mehr da ist oder dass mich diese Person vergessen hat. Sie kann es mir nur nicht mehr zeigen. Mich selbst zu lieben, das bedeutet, mich so anzunehmen, wie ich bin. Nicht immer kritisch zu beäugen, was ich tue, was ich kann und wie ich aussehe, sondern wohlwollend auch ab und zu auf Distanz zu mir zu gehen, meine Reaktionen anzuschauen, mein Verhalten und mich zu fragen, ob ich das eigentlich wirklich bin, was nach außen tönt. Wie möchte ich, dass die anderen sich an mich erinnern? Gebe ich den anderen überhaupt eine Chance, das in mir zu entdecken oder übertönen meine Emotionen und Handlungen meine eigentlichen ursprünglichen Absichten? Wieso muss ich an mich selber immer so hohe Ansprüche stellen? Manchmal sollte man sich einfach nicht alles von sich selbst gefallen lassen. An welcher Stelle jeder Einzelne beginnt, ist nicht wichtig. Für den einen ist es einfacher, erst einmal bei den anderen anzufangen, deren Person zu entdecken, bevor man sich selbst die Gnade schenkt, sich anzunehmen. Andere erfahren durch Bezugspersonen, durch Vorbilder oder auch aus sich heraus, wie lebensfreundlich es sein kann, sich selbst betrachten zu können und sich selbst lieben zu dürfen. Und sie leben dann dies auch im Miteinander. Der Anfang ist nicht wichtig. Gutes Leben kann nur gelingen, wenn wir die Unterschiedlichkeiten der Menschen nicht als Bürde, sondern als Geschenk sehen. Und wenn wir die eigenen Eigenarten nicht als Hinderung, sondern als Aufgabe und wichtigen Teil des Ganzen sehen. Die Person jedes einzelnen Menschen zu entdecken hinter dem, was er nach außen trägt, ihn dabei zu unterstützen und zu befähigen, sich als Person zu finden und sich zu trauen, sich auch nach außen zu zeigen. Das sollte unsere Handlung beeinflussen. Sei neugierig, wer da vor dir steht. Entdecke, wer derjenige wirklich ist. Da wird schon so mancher ungeliebte Kollege zum interessanten Menschen. Vielleicht freut sich der wiederum darüber, dass sich jemand überhaupt für ihn interessiert. Ich danke dir wieder auch sehr fürs Zuhören heute und freue mich auf das nächste Mal. Deine Karin.